Deutschlandfunk, Medias Res.
Am Mikrofon ist Bettina Schmieding. Heute werden in unserer Sendung die ganz großen Fragen verhandelt und auch ein paar kleinere. Wie können Journalisten vor Überwachung des Staates geschützt werden? Was ist zu tun gegen Hass im Netz und wieso wird eigentlich um zwei Adlige aus Großbritannien so ein Wind gemacht? Ach, und wir stellen Ihnen die berühmteste Reporterin Deutschlands vor, sofern Sie sie nicht schon längst kennen. Seit 2013 sitzt Edward Snowden in Russland fest. In den USA drohen dem ehemaligen CIA-Mitarbeiter hohe Strafen. Der wohl berühmteste Whistleblower hatte es gewagt, die Welt über das Ausmaß der Überwachung durch internationale Geheimdienste zu informieren. Das Handy der Bundeskanzlerin könnte eines der Objekte gewesen sein. Was Angela Merkel damals zu dem Satz "Ausspähen unter Freunden, das geht gar nicht" animierte. Dass es in Geheimdienstkreisen, auch in deutschen, offensichtlich nicht so einfach ist, zwischen Freunden und Feinden zu unterscheiden, zeigt jetzt ein Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht. Angestrengt hatten es ausländische Journalistinnen und Journalisten und Reporter ohne Grenzen. Ihr Argument, das Grundgesetz schütze die Vertraulichkeit von Kommunikation und die Pressefreiheit. Und das müsse auch für Journalisten gelten, die der Bundesnachrichtendienst im Ausland ausspähe. Gudula Geuter beobachtet für uns die Verhandlung in Karlsruhe. Frau Geuter, das Ganze nennt sich ja Fernmeldeaufklärung. Das klingt erst einmal harmlos. Was macht der BND da genau und vor allem mit wem?
Fernmeldeaufklärung kann erstmal vieles sein. Es gibt verschiedene Stufen. Kommunikation in Deutschland ist für den BND tabu. Kommunikation von und nach Deutschland unterliegt einem anderen Regime nach dem G10-Gesetz. Das ist relativ streng. Europäer sind noch mal etwas mehr geschützt, das zu dem Schlagwort Ausspähen unter Freunden. Und dann kommt das, die strategische Fernmeldeaufklärung, um die es hier geht. Die sogenannte Auslandsüberwachung zum Teil wird von Deutschland aus, nämlich ganz überwiegend, zum Teil im Ausland, so gearbeitet, wie man sich das vielleicht mit einem Staubsauger vorstellen kann, der ohne konkreten Verdacht, ohne konkreten Anlass große Datenmengen einsaugt. Und dann wird der Staubsaugerbeutel durchsucht mit sogenannten Selektoren. Das sind überwiegend technische Daten wie Adressen, Telefonnummern, daneben aber auch inhaltliche Suchwörter wie chemische Substanzen und anderes. Wer wird dabei überwacht? Erstmal alle. Ex-BND-Chef August Hanning hat kürzlich gesagt, gezielt würden Journalisten nicht überwacht. Etwas anderes sagt allerdings Christian Mier, der Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen.
Wir wissen dank journalistischer Enthüllungen des Spiegels von vor einigen Jahren, dass gerade Journalistinnen und Journalisten im Rahmen der strategischen Fernmeldeaufklärung ein begehrtes und interessantes Ziel für den BND sind, weil sie zu Themen recherchieren, die auch für Geheimdienste interessant sind. Organisierte Kriminalität, grenzüberschreitende Korruption, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, das sind alles Dinge, die auch Staaten interessieren. Aber auch da sind Journalisten auf Vertraulichkeit angewiesen.
Das sind also die Journalisten betreffenden Fragen genau. Hier geht es aber um die Grundsatzfrage. Ähnliches mag für andere Berufsgruppen gelten, die in sensiblen Bereichen unterwegs sind. Hier klagt zum Beispiel auch ein Menschenrechtsanwalt.
Das heißt, sie wurden gefoltert, weil sie...
Entschuldigung.
Jetzt haben wir einen Menschenrechtsanwalt. Hören wir den noch, Frau Geuter? Oder sollen wir direkt weitermachen?
Nein, mit unserem? Das war ein anderes Thema.
Okay. Direkt weiter. Wie praktikabel ist das denn, was der BND da vorgibt, also Informationen von und über Deutsche erst mit dem Staubsauger einzuziehen, wie Sie gerade gesagt haben, und dann auszusortieren? Ist das glaubwürdig, dass er das schafft?
Dass er Deutsche aussortieren kann?
Ja.
Das sagt er selber nicht, sondern er sagt, dass er 99% aussortieren kann. Ob das tatsächlich so ist, ist nicht ganz sicher. Aber auch 99%. Wir haben ja heute Zahlen gehört von 450.000 Inhaltsdaten, von 220 Millionen Verkehrsdaten, also Ortsdaten und wer mit wem telefoniert hat. Wenn da 1% übrig bleibt, ist das ziemlich viel. Aber man kann natürlich zum Beispiel ausfiltern, kommt dieser Anruf aus Deutschland? Dann würde man das ausfiltern, ist es eine deutsche Telefonnummer und so weiter. Ganz realistisch ist es also nicht.
Lassen Sie uns noch mal auf die Medienaspekte schauen. Wir leben ja in einem Zeitalter der transnationalen Rechercheverbünde, die zum Beispiel internationale Skandale wie die Panama Papers aufgedeckt haben. Welche Rolle spielt der Quellenschutz bei dieser Verfassungsbeschwerde, Frau Geuter?
Der Quellenschutz spielt eine große Rolle, was eben gerade die Journalisten betrifft. Bei solchen Rechercheverbünden ist es ja eben so, dass auch deutsche Quellen dann einfließen in das, was dann in den Gesamtdatenmengen auch in ganz anderen Ländern liegt. Nochmal dazu mir.
Selbst deutsche Journalisten, die im Prinzip geschützt sein sollen durch dieses Gesetz, können bei internationalen Recherchen, die über die deutschen und die EU-Grenzen hinaus mit Nicht-EU-Journalisten zusammenarbeiten, die überwacht werden dürfen, nicht den Quellenschutz garantieren, denn ihre Kommunikation mit den Nicht-EU-Journalisten wird überwacht.
Also auch hier gibt es ein Problem.
Wollen die Kläger, das heißt die Verfassungsbeschwerdeführer, eigentlich ein komplettes Ende der Überwachung?
Nein, das wollen Sie eindeutig nicht, das sagen Sie auch. Es geht um Verhältnismäßigkeit, es geht darum, dieses Anlasslose, wie Sie sagen, Massenüberwachen einzuschränken. Sie wünschen sich einen Schutz für Berufsgeheimnisträger, wie eben Journalisten. Das ist allerdings nicht ganz einfach. Was auf jeden Fall auch angegriffen ist, ist die Kontrolle. Da könnte ich mir vorstellen, dass das Verfassungsgericht auch da nachlegen wird. Und klar ist schon mal, die Verfassungsrichter haben große Bauchschmerzen mit der Vorstellung, dass Grundrechte wie das Fernmeldegeheimnis nicht im Ausland gelten sollen. Weil welche Konsequenzen das haben kann, das werden wir sehen.
Und bis zum Urteil wird es noch ein paar Monate dauern. Die Abhörpraxis des BND steht in Karlsruhe auf dem Prüfstand. Dankeschön, Gudula Geuter. Weltweit raufen sich Regierungspolitiker die Haare bei der Frage, was gegen Hass im Netz zu tun ist. Naja, vielleicht nicht weltweit, sondern in den Ländern, in denen die Regierungen nicht aus Politikern bestehen, die selber schon vor dem Frühstück für ordentlich Hassnachschub sorgen. In föderalistischen Ländern wie unserem ist der Pool an Ideengebern beim Thema Was tun gegen Hass besonders groß. Die Freie und Hansestadt Hamburg zum Beispiel hat eine eigene Regierung, einen eigenen Justizminister, also Justizsenator, und dieser nimmt seine Rolle sehr ernst und will jetzt bis zum Bundesrat mit seiner Idee gehen. Unser Landeskorrespondent Axel Schröder fasst für uns den Hamburger Schlachtplan zusammen.
Hamburgs Justizsenator Till Steffen will mit einer neuen Bundesratsinitiative nicht nur Menschen schützen, die sich gesellschaftlich engagieren, sondern alle Internetnutzer. Aber gerade diejenigen, die sich politisch betätigen, träfe der Hass in sozialen Netzwerken, so Steffen.
Die letzten Tage haben wir gerade noch mal über die Frage gesprochen, dass Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker, viele, die davon auch oft ehrenamtlich tätig sind, in solchen massiven Anfeindungen, Bedrohungen ausgesetzt sind und sich überlegen, ob sie ihre Tätigkeit überhaupt noch aufrechterhalten können. Pastorinnen und Pastoren, die sich in der Flüchtlingshilfe engagieren, können davon berichten, und da gibt es viele andere mehr. Und das ist natürlich eine Gefahr für unser Gemeinwesen, wenn Menschen sich zurückziehen und dann nicht mehr bereit sind, Verantwortung zu übernehmen.
Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel Till Steffens Parteikollegin Stefanie von Berg, die sich nach einer von der AfD initiierten Kampagne mit unzähligen Hasskommentaren konfrontiert sah. Zwar gäbe es schon heute die Möglichkeit, gegen diese Hasskommentare auf Facebook oder Twitter vorzugehen, sagt Hamburgs Justizsenator. Trotzdem seien die Hürden für staatsanwaltschaftliche Ermittlungen in diesen Fällen zu hoch.
Das ist sehr schwierig, weil wir gegenwärtig verwiesen sind auf internationale Rechtshilfe. Das heißt, es muss ein Antrag gestellt werden. Das wird dann bewegt über das Bundesamt der Justiz und das Auswärtige Amt. Und dann geht das dementsprechend die Leiter wieder runter in irgendwelchen anderen Staaten. Und das dauert dann oft Monate. Bis dahin sind insbesondere IP-Adressen längst nicht mehr gespeichert. Und das zügige Signal, was die Strafverfolgung setzen könnte, kann dann auch nicht mehr erfolgen.
Damit in Zukunft keine langwierigen internationalen Rechtshilfeersuchen zur Ermittlung von IP-Adressen und damit den Autoren von Hasspostings mehr nötig sind, soll nach dem Willen des Hamburger Senats der Bundesrat das Bundesjustizministerium auffordern, beim ohnehin geplanten Gesetzespaket gegen Hasskriminalität das sogenannte Marktortprinzip einzuführen, so Senator Till Steffen.
Wer hier am Markt tätig wird, muss auch bestimmte Regeln beachten, und auf dieser Basis müssen wir regeln, dass die Anbieter sozialer Netzwerke auch die Auskünfte erteilen, und zwar unabhängig davon, wo ihr Firmensitz ist oder wo die Daten dann tatsächlich physisch gespeichert sind.
Daten, die auf ausländischen Servern liegen, wären damit nicht mehr für die deutschen Ermittler tabu. Dass die Hamburger Initiative auch von anderen Bundesländern unterstützt wird, scheint wahrscheinlich. Immerhin gäbe es, so Hamburgs Justizsenator, einen entsprechenden Beschluss der Justizministerkonferenz. Im Vorfeld der Hamburger Initiative habe es auch mit den Großen der Branche Gespräche gegeben. Mit Google, so Till Steffen, würde die Zusammenarbeit gut funktionieren. Anders sei das bei Facebook.
Facebook verweist immer darauf und sagt, wir haben halt unsere Gemeinschaftsstandards und das ist dann so und so. Aber es kommt eigentlich nichts Ergiebiges bei raus bei all den Diskussionen, die man konkret mit Facebook führt. Deswegen muss man an der Stelle klare Regeln statuieren. Und dann, das ist die Erfahrung, läuft es in aller Regel auch wenn es eben bei Facebook ein bisschen schlechter läuft als bei anderen. Das ist die allgemeine Erfahrung, die wir an der Stelle gemacht haben.
Eine Sprecherin von Facebook verweist in diesem Zusammenhang auf die vielen Gespräche, die das Unternehmen mit den Strafverfolgungsbehörden bereits führe. Auch gäbe es mittlerweile bestimmte Bereiche, in denen Facebook nicht mehr auf internationale Rechtshilfeersuchen bestehe, wenn es um die Herausgabe von Nutzerdaten gehe. Bei Fällen von Holocaustleugnung oder bei Bildern mit verfassungsfeindlichen Symbolen sei dies heute schon der Fall. In allen anderen Fällen behalte sich das Unternehmen vor, die IP-Adressen ihrer Nutzer nicht herauszugeben.
Axel Schröder über die Hamburger Bundesratsinitiative gegen Hass im Netz. Seit 5 Jahren sind Politik und Journalismus in Europa in einem massiven Umbruch. 2015 war das, als die sogenannte Flüchtlingskrise Schlagzeilen machte. Wir erleben seitdem einen Aufstieg populistischer Parteien in ganz Europa. Aus der Flüchtlingskrise wurde eine Glaubwürdigkeitskrise für die Medien. Jetzt wollte sich die gewerkschaftsnahe Otto-Brenner-Stiftung einen Eindruck darüber verschaffen, wie das in Europa aussieht. Welche Rolle haben die Medien im Ländervergleich gespielt? Untersuchen sollte das European Journalism Observatory. Das ist ein Netzwerk von 12 europäischen Journalismusinstituten. Das Deutsche ist angesiedelt an der TU Dortmund. Susanne Fengler leitet dort das Erich-Brost-Institut für internationalen Journalismus und ist Mitautorin der Studie. Frau Professor Fengler, habe ich vor dieser Sendung gefragt, wie sie sich bei den vielen europäischen Ländern eigentlich einen Überblick verschaffen konnte.
Man bekommt einen Überblick, indem man natürlich erstmal auswählt, welche Länder möchte ich mir anschauen. Wir haben uns auf europäische Kernländer konzentriert, aber auch die USA und Russland mit dazu genommen, weil das natürlich auch ganz relevante Player zum einen für die europäische Flüchtlingskrise sind, aber natürlich auch ihre ganz eigenen Migrations- und Flüchtlingsthemen haben. Und wir haben uns dann auf den Zeitraum konzentriert zwischen dem Beginn der sogenannten Flüchtlingskrise, also August 2015, und haben sozusagen den Sack zugemacht im März 2018. Das war der Endpunkt unserer Studie. Und wir haben dann erstmal geschaut, in welchen Wochen finden wir einen ganz außergewöhnlichen Anstieg der Berichterstattung, im Umfang der Berichterstattung, über alle Länder hinweg oder fast alle Länder hinweg. Und da haben wir insbesondere 6 Wochen gefunden, in denen eben in fast allen Ländern ein sehr starker Anstieg an der Artikelzahl zu verzeichnen ist. Und die haben wir uns näher vorgeknöpft.
Können Sie uns ein paar Beispiele nennen, Frau Fengler? Welche Publikationen haben Sie ausgesucht oder sich angeschaut und welche waren das in Deutschland?
Wir haben für jedes Land 2 meinungsführende Qualitätsmedien ausgewählt. Das waren Print- oder Online-Medien und oder. Rundfunk wäre natürlich auch sehr wichtig gewesen. Das ist immer sehr schwierig und aufwendig im Zugang. Wir hatten begrenzte Ressourcen, aber wir haben das Beste, denke ich, draus gemacht, indem wir aber auch immer versucht haben, beide politische Lager zu bedienen, wo wir das vorgefunden haben. Wir hatten natürlich auch Länder, wo wir gar nicht so diese Rechts-Links-Spektren finden, wie wir das in vielen westeuropäischen Ländern kennen. Da haben wir ein bisschen ausgeglichen. Und wir hatten in Deutschland zum Beispiel die FAZ und die Süddeutsche Zeitung mit dabei. In Ungarn waren das zum Beispiel Magyar Hirlap, relativ nah an Orbán dran, aber auch das unabhängige Portal index.hu. Wir hatten die Washington Post und die New York Times mit dabei. In Russland zum Beispiel Kommersant und Rossiskaja Gazeta. Also wir haben immer versucht, tatsächlich ein Spektrum herzustellen.
Uns in Deutschland hat das Thema ja intensiv beschäftigt und tut das auch immer noch in irgendeiner Weise. Es war neben der Klimakrise in jüngster Zeit das Medienthema der letzten Jahre. Ist das auch in anderen EU-Ländern so gewesen?
Also wenn wir uns die Ergebnisse anschauen, dann fällt wirklich auf, Deutschland sticht absolut heraus, was die Zahl der veröffentlichten Artikel angeht. Wir stehen ganz vorn und werden nur noch getoppt von den Ungarn. Man sieht hier wirklich ganz klar widergespiegelt, wir sind jetzt inzwischen eins der großen 5 Aufnahmeländer weltweit für Flüchtlinge. Das spiegelt sich wirklich in der Berichterstattung. Aber wir sehen eben auch, wie Ungarn sich ganz klar profiliert in seiner Rolle zum Teil als Gegenspieler von Deutschland, aber dass wir eben auch in Ungarn eine viel differenziertere Berichterstattung vorfinden, als wir das vielleicht erstmal stereotyp von außen denken würden.
Wenn wir jetzt mal auf die Inhalte gucken, wie wird eigentlich berichtet über diese sogenannte Flüchtlingskrise? Können Sie da Unterschiede feststellen?
Ja, wir finden ganz erhebliche Unterschiede. Bei uns in Deutschland ist Migrations- und Fluchtberichterstattung Inlandsberichterstattung. Das ist etwas, was bei uns im Land passiert. Und das gilt außerdem noch so für Italien und für Griechenland, aber ansonsten für alle anderen europäischen Länder nicht mehr. Für die ist das Thema Migration und Flucht etwas, was im Ausland stattfindet, also sehr weit weg ist. Und ich glaube, das müssen wir in Deutschland uns immer wieder vor Augen führen, wenn wir uns fragen, warum kommen wir nicht zur europäischen Lösung, politischen Lösung in der Flüchtlingskrise? Da müssen wir einfach immer wieder uns bewusst machen, dass der Diskurs auch in unseren europäischen Nachbarländern ganz, ganz anders verläuft. Für die ist das Thema oft wirklich sehr, sehr weit weg. Sie berichten viel weniger darüber. Es sind zum Teil auch ganz andere Flüchtlinge und Migranten, die im Vordergrund stehen. Also in Italien zum Beispiel geht es ganz stark um Menschen aus afrikanischen Ländern. Die spielen wiederum in vielen anderen europäischen Staaten überhaupt keine Rolle. Und wir finden auch ganz starke Unterschiede, was so die Akzente angeht, berichte ich eher über Hilfe und Unterstützung und die Situation der Migranten und Flüchtlinge oder berichte ich eher über Probleme und Proteste. Gerade auch in Deutschland sticht die Süddeutsche Zeitung ganz stark heraus, was die Berichterstattung über Hilfe und die Situation von Migranten und Flüchtlingen anbelangt, da ist die Süddeutsche Zeitung wirklich ganz vorne auf der positiven Skala.
Es gab ja schon mal eine Studie der Otto-Brenner-Stiftung, die den Zeitraum Anfang 2015 bis Anfang 2016 abdeckte, und zwar nur in Bezug auf die deutschen Medien. Und diese Studie kam zu dem Schluss, dass die Medien damals mehr politischer Akteur als neutraler Beobachter gewesen sind. Skeptiker oder Kritiker seien in den Medien damals unterrepräsentiert gewesen. Lässt sich diese Analyse auch auf Ihre Studie aus 17 Ländern übertragen?
Ja, ich würde das so nicht sagen. Wir konnten natürlich auch bei der Breite der Länder nicht so stark in die Tiefe gehen, wie ich es tun kann, wenn ich mir ein einziges Land anschaue. Aber was ich auffällig finde oder was wir auffällig finden, ist, dass doch zum Beispiel in 2/3 der Artikel überhaupt nicht klar wird, geht es um Migranten oder um Flüchtlinge. Also der Status vermischt, ne? Oder ich finde auch einen sehr, sehr geringen Prozentsatz nur von Berichten, in denen zum Beispiel das Herkunftsland deutlich gemacht wird oder dass sich auch mit Hintergründen und wirtschaftlichen zum Beispiel und kulturellen Aspekten beschäftigt. Also da gibt es wirklich Defizite und ich glaube, wenn die Journalisten, die Medien dort stärker rangehen, ich hoffe, dass die Studie auch nochmal ein Weckruf in diese Richtung ist, dann haben auch die Menschen, die sich mit dem Thema beschäftigen, ein umfangreicheres Spektrum an Informationen, was sie dringend brauchen.
Susanne Fengler, Professorin für Journalismus an der TU Dortmund, war das. Wahrscheinlich ist die Monarchie nur für den Boulevardjournalismus erfunden worden. Generationen von Adligen wurden gerüttelt, geschüttelt, verfolgt, ausspioniert, angeschwärmt und fallen gelassen. Ein Rezept für ein friedliches Miteinander scheint es nicht zu geben. Die Pressemeute komplett zu ignorieren, das geht nicht. Und selbst ein ausgeklügeltes System von Nähe und Distanz, wie es das britische Königshaus seit Jahren pflegt, stößt an seine Grenzen. Freitag in 2 Wochen tritt das Vereinigte Königreich aus der EU aus. Und was tut der Boulevard? Der findet das anscheinend so langweilig, dass er aus dem Brexit und dem Vornamen der Herzogin von Sussex ein neues Wort bastelt, meint unser London-Korrespondent Friedbert Meurer.
Der Brexit dominiert seit Tagen die Berichterstattung der britischen Blätter, wogegen nichts einzuwenden ist. Es geht immerhin um die Zukunft der britischen Monarchie. Ohne Prinz Harry und Meghan würde sie Gefahr laufen, vorgestrig und bieder zu wirken. Und der Exit eines englischen Prinzen und seiner US-amerikanischen Frau spaltet das Land entlang der gleichen Linien wie der Brexit. Zwischen jung und alt, liberal und konservativ. Die Fülle der Berichterstattung ist also nicht anstößig, wohl aber die Jagd auf die Person, deren Namen Patin stand für die Wortschöpfung vom Brexit. Meghan Markle sei an allem schuld, heißt es ohne Unterlass. Im privaten Fernsehsender ITV darf Star-Moderator Piers Morgan eine Salve nach der anderen gegen sie abfeuern. Sie kappe alle Beziehungen zu ihrem Vater, zu ihrer eigenen Familie, zu alten Freunden und jetzt eben zur Royal Family, zur königlichen Familie. Man wundert sich dann doch über ein so ausgesprochen antiquiertes Frauenbild. Eine Frau darf sich zwar einen Prinzen angeln, aber dann muss sie brav die Kinder zur Schule fahren und in die Kirche gehen. Meghan aber fordert und fordert, what Meghan wants, Meghan gets. Dass hier ein Paar gemeinsam entscheidet, spielt kaum eine Rolle. Tobt sich in den Medien auch Rassismus aus? Frauen schwarzer Hautfarbe in Großbritannien zögern nicht eine Sekunde, das zu unterstellen. Sie erleben ihn selbst im Alltag. Aber der Rassismus gegen Meghan Markle findet weit eher in den sozialen Medien statt. Ein Comedian der BBC hat Archie, den kleinen Sohn, mit einem Schimpansen verglichen. Das war ein schlimmer Ausrutscher. Eher wird Meghan Markle angefeindet, weil sie eine Amerikanerin ist und damit eine Wiedergängerin von Wallace Simpson, der Ehefrau Edwards des VIII. Die britischen Zeitungen schüren den Groll, dass Meghan Markle sich in Kanada und den USA wohler fühlt als in den schottischen Highlands oder in verregneten englischen Seebädern. Sie ist halt eine spoiled brat, schimpft Piers Morgan, eine verzogene Göre. Vom Hype um den Mexit profitiert die Branche. Aber auch die Royals selbst sind Nutznießer des Medienhypes, weil er ihnen Resonanz verschafft. Aber Harry und Meghan wollen nicht mehr mit der Royal Rota zusammenarbeiten, den etablierten und sich bei Terminen abwechselnden Journalisten der Mainstream-Medien. Lieber wollen sie sich ohne Umwege direkt über die sozialen Medien unverfälscht, wie sie sagen, an ihre Fans wenden. Sehr böse gesagt, erinnert das fast ein wenig an die Medienstrategie eines Donald Trump. Dabei, wenn die Presse den gehässigen Unterton wegließe, hätte sie auch hier eine klare gesellschaftliche Aufgabe wahrzunehmen. Sie muss zum Beispiel darauf blicken, ob der Mexit wirklich ein weltweit wohltätiges Phänomen wird, wie einst Dianas Kampf gegen die Landminen, oder ob das königliche Paar die Monarchie dabei zur Trademark degradiert und die beiden als Spielzeug von Medienbossen und Milliardären enden. Gerade für eine seriöse Presse wird es weiter über die Royals genügend zu berichten geben.
Ein Kommentar von Friedbert Meurer.
Lächeln bitte!
Hey, 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 fotografiert wird hier nicht!
Die Presse darf alles fotografieren, junger Mann. Was geht hier vor?
Keine Interviews mit meinen Arbeitern.
Was soll hier gebaut werden?
Kein Kommentar.
Frau Kolumna, da sind lauter Kettensägen auf dem Lastwagen.
Aha. Sollen hier etwa alle Bäume gefällt werden, Herr Oberwichtig?
Kein Kommentar.
Keine Antwort ist auch eine Antwort. Ich schreibe also, Wald um Baggersee wird gefällt.
Aber das ist natürlich rein rhetorisch. Ganz bestimmt wird dieser Wald nicht gefällt. Schließlich schreibt hier Deutschlands berühmteste Lokalreporterin. Da kann sich der schmierige Bürgermeister mal ganz warm anziehen. Egal wie schlecht die Welt über Journalisten denkt, Carla Kolumna ist ein Rollenmodell. Und von Lügenpressesprechchören vor der Redaktion der Neustädter Zeitung ist zumindest nichts überliefert. Generationen von Kindern und ihre genervten Eltern kennen diese Stimme aus den Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg Hörspielen. Carla Kolumna ist seit den 1970ern konstant und beneidenswert Ende 30 und ihre Erfinderin Elfie Donnelly wird heute 70.
Sensationell!
So, und jetzt gibt's eine echte Schlagzeile nicht aus Neustadt, sondern aus Hamburg.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Frank Ilse, Regionalausgabe Harburg und Umland des Hamburger Abendblatts. Unsere Schlagzeile heute, Kita öffnet, aber Erzieher fehlen. Wir haben bei uns im Hamburger Umland in einer Gemeinde eine brandneue Kita, die aufmacht. Alle warten schon drauf, 55 Plätze in drei Gruppen. Aber nur zwei Gruppen können überhaupt bespielt werden, weil die Leute zu wenig Erzieher haben. Es sind 4 Stellen ausgeschrieben, niemand hat sich bislang beworben. Ein Problem, das wir im gesamten Hamburger Umland und nicht nur da haben. Viel Verantwortung, viel zu schlechte Bezahlung für die jungen Frauen und Männer, die diesen Job machen.
Medias Res macht Schluss für heute. Bettina Schmieding dankt herzlich fürs Zuhören.